Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Am Ende erwartet sie niemand, als sie in Frankfurt landet. Das liegt nicht daran, dass sie 5,5 Jahre zu spät kommt, sondern das liegt daran, dass sie es sich so gewünscht hat. Sie will alleine ankommen, denn sie hat einen ganz bestimmten Plan. Sie möchte sich alleine ein Hotelzimmer nehmen. In der Stadt, das ist in Frankfurt, geht sie noch zum Friseur, besorgt sich ein paar Kosmetikartikel, bisschen vielleicht sogar schon die Vorfreude auf die Badewanne später. Und dann geht sie noch ein bisschen shoppen. Die Knastklamotten, die landen im Müll. Stefanie ist zurück in Deutschland. In die USA darf sie nie wieder. Sie ist banned for life. Und das hat nichts ausnahmsweise mit Donald Trump zu tun. Sie hat in den USA im Frauenknast gesessen. Stefanie, was von dem, was ich jetzt gerade erwähnt habe, all diese, weiß nicht, Kosmetikartikel, ein Friseur, eine Badewanne, was von dem hast du am meisten vermisst?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am meisten habe ich vermisst, eigene Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Weil in einem Gefängnis oder in einem Frauengefängnis, es wird einem alles vorgegeben.
Stefanie Gieselbach hat ein Jahr lang im Frauenknast in den USA gesessen und ist heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova.
Stefanie Gieselbach ist zu Gast. Steffi, am Anfang darfst du dir bei uns was wünschen. Wir haben uns 3 Aktivitäten überlegt, von denen du dir eine aussuchen darfst. Hier steht, hi, hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Stefanie Gieselbach. Erstens, Roadtrip entlang der historischen Route 66 von Chicago nach L.A. Steht als Erklärung noch dahinter, sind ungefähr 4000 Kilometer. Wäre das was für dich?
Ich bin natürlich gespannt, was Nummer 2 und Nummer 3 sind.
Hast du viel Sightseeing gemacht in der Zeit in den USA?
Ja, also in erster Linie habe ich ja dort gearbeitet und ich bin auch durch das Land geflogen, eben dorthin, wo meine Kunden gesessen haben, in Florida, dann oben Minneapolis. Ich war auch an der Westküste, dann aber auch in Michigan, also dort, wo sozusagen die honigverarbeitenden Betriebe
waren. Du hast Vertrieb für ein honighandelndes Unternehmen gemacht.
Genau.
Wie lange konntest du dich in den USA frei bewegen, bevor du dann sozusagen in die Fänge der Justiz kamst? Also wie viel Zeit hattest
Ungefähr
du?
Ungefähr 1,5 Jahre.
Zweite Möglichkeit wäre ein Abend auf der Reeperbahn.
Ja, immer gerne.
Du bist Hamburgerin.
Ich bin Hamburgerin, genau. Und dann danach vielleicht noch Richtung Hafen. Das wäre meins.
Du hast deine Ausbildung damals auch bei dem Unternehmen gemacht in Hamburg, für die du später in die USA gegangen bist, richtig?
Genau, richtig.
Als was?
Außenhandelskauffrau. Und dann hatte ich ja ausgelernt, habe eine Position angeboten bekommen als Händlerin und habe mich dann noch an den Wochenenden und abends zur Außenhandelsfachwirtin weitergebildet.
Ist Chicago vergleichbar, so vom Rausgehen? Also Hamburger Reeperbahn, das kennt hier natürlich jeder. In Chicago gehst du wohin?
Ja, in Chicago gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten wegzugehen, aber klar ist Amerika oder Chicago ist natürlich anders als Hamburg. Aber auch sehr charmant. Also was ich ja in Chicago ganz toll finde, wenn man weggeht und dann zum Beispiel auf dem Hancock Tower ist, oben im 95. Stock, der Blick auf die Stadt, das hat man in Hamburg nicht oder in Deutschland allgemein nicht.
Du kannst ja auf den Michel steigen, hast du auch Ausblick.
Ja, das stimmt.
Dritte Möglichkeit wäre Orange is the New Black, Binge-Watching.
Ja.
Hast du geguckt?
Die Sendung, ja, habe ich geguckt. Also ich habe erst das Buch gelesen. Das, in den USA war es eigentlich anders. Das Buch kam raus und dann kam die Serie und ich fand das Buch, ich muss das so sagen, ein bisschen weichgespült, weil die Piper Kerman in einem Camp war. Ich war in keinem Camp. Bei ihr hat sich nachts nicht der Schlüssel im Schloss umgedreht und eine andere Insassin meinte immer, Steffi, dann war die auch nicht im Gefängnis.
Gilt nicht.
Das gilt nicht sozusagen. Und ich finde, sie hat sich sehr zurückgehalten mit dem, was da beschrieben wurde. Vielleicht war es auch so. Und deswegen hatte ich kein großes Bedürfnis, die Sendung zu gucken. Und dann meinten aber mehrere Freunde aus den USA, guck das mal, ist wirklich gut. Und dann habe ich es geguckt und sehr zum Leidwesen meines Freundes konnte ich auch nicht mehr aufhören zu gucken. Es war wirklich so, wie ich es auch erlebt habe. Okay. Und es war anders als das Buch, was sie geschrieben hat.
Das heißt, das geht aber auch für dich. Du kannst dir so eine Sendung angucken, ohne dass das eine riesen emotionale Belastung für dich ist, weil es dich an die Zeit erinnert, in der du selbst im Knast gesessen hast.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und ich liebe es tatsächlich auch, Dokumentationen über Gefängnisse zu gucken. Weiß nicht, ob das so ein bisschen den Effekt hat, oh, das ist ja noch schlimmer als bei mir. Ja, aber ich finde das wahnsinnig interessant. Also ich gucke mir tatsächlich auf YouTube oder wenn es irgendwelche Dokumentationen gibt, dann gucke ich mir das tatsächlich sehr gerne an.
Aber erst nachdem du selbst im Knast gesessen hast, nicht schon vorher?
Nee, vorher natürlich nicht. Da war es ganz weit weg. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich im Gefängnis lande.
Wenn du dir eins von den drei aussuchen müsstest, den Roadtrip, einen Abend auf der Reeperbahn oder Binge-Watching, Orange is the New Black. Ich glaube, ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie es kommen 3 weitere Staffeln oder so bis 2019 oder so. Also was davon würdest du wählen?
Ich glaube, ich würde die 3 nehmen. Abend auf der Reeperbahn habe ich eben schon häufig gehabt. Been there, done that. Ja. Ich würde die 3 nehmen.
Stefanie Gieselbach kann Orange is the New Black gucken, obwohl oder weil sie selbst im Knast in den USA gesessen hat. Du warst die Gefangene mit der Nummer, habe ich zumindest gelesen, 22604-424.
Genau.
Und sie nannten dich
The Germinator.
The Germinator. In der Secure Female Facility Hazleton in West Virginia hast du gesessen.
Ja, richtig.
Im Frauenknast. Wie bist du zu diesem grandiosen Spitznamen gekommen?
Ich habe mir ja immer wieder Beschäftigung gesucht. Ich habe ein bisschen Yoga gemacht und ich habe Kurse mitgemacht. Und irgendwann meinte eine Insassin, wollen wir nicht eine Runde Badminton spielen? Wir können Schläger ausleihen und es gibt auch ein Turnier. Und dann haben wir zusammen mitgemacht. Und haben dieses Turnier gespielt und das klappte sehr, sehr gut. Wir haben das dann auch gewonnen und zur Belohnung gab es wie auf einem Kindergeburtstag so eine Tüte mit Süßigkeiten. Ja, und ich habe früher Tennis gespielt, deswegen glaube ich, kann ich ganz gut draufkloppen beim Badminton. Und da haben die anderen Insassen mir dann diesen Spitznamen verpasst, The Germinator.
Das war, glaube ich, schon eher Richtung Ende deines
Jahres.
Ja,
das war schon Richtung Ende. Also das Turnier, ja, das Ende des Turniers war im Juni oder so.
Erinnerst du dich an den ersten Tag in Hazleton, als du angekommen bist?
Ja.
Wie war der?
Also ich bin mit Kurt hingefahren und ich...
Kurt ist ein Freund in den USA.
Genau, Kurt ist derjenige, der mit seiner Frau zusammen seine Wohnung als Kaution für mich gestellt hat und bei dem ich die 4,5 Jahre gelebt habe. Also er hat mich aufgenommen und war mein größter Unterstützer. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand so selbstlos ist und ja, es war einfach Wahnsinn. Deswegen kann ich auch über Amerikaner gar nicht so viel Schlechtes sagen, weil ich eine ganz tolle Unterstützung und Freundschaft von diesen Freunden erfahren habe und ich hätte ja einfach nur abhauen müssen, dann wäre sein Apartment weg gewesen. Mhm. Das muss man sich halt vorstellen. Welcher Deutsche würde das für einen Amerikaner machen, der in die Fänge der deutschen Justiz gerät?
Wie ging es dir in dem Moment? Also das hat ja eine Vorgeschichte, auf die wir gleich auch schon gehen. Da sind ja schon Jahre vorher ins Land gegangen. Also ist das dann so eine Verzweiflung, mit der man es einfach annimmt oder wie ging es dir?
Ich glaube, ich war relativ ruhig und gelassen. Ich war der Meinung, dass ich mich einigermaßen gut vorbereitet hatte, denn dieses Handbuch, was man mir ausgedruckt gereicht hat, das konnte man auch schon im Internet durchlesen und das habe ich zur Genüge getan. Also ich habe das regelrecht studiert, um mich darauf vorzubereiten, nicht in Fettnäpfchen zu treten. Und ich komme da an und trete sofort ins erste Fettnäpfchen.
Nämlich?
Ich stehe vor der Zimmertür. Das ist nur eine Mulde, wo man seine Hand reinsteckt. Es gibt keine Griffe, damit man eben nichts blockieren kann. Und ich stecke meine Hand in diese Mulde, ziehe die Tür auf und von drin kommt ein Shut the fucking door! Und ich denke, oh Gott, was habe ich gemacht? Habe sofort reflexartig...
Ein herzliches Willkommen.
Ja, ja, ganz, ganz herzlich. Habe natürlich total geschockt, fast das Bettlaken und die Decke und alles fallen lassen, nur um diese Tür wieder zuzukriegen. Und dann 2 Minuten später habe ich die Klospülung gehört. Also die hat sich angehört wie ein lautstartender Düsenjet. Und dann hieß es, ja, du darfst jetzt reinkommen. Also es saß gerade jemand auf Klo und ich habe die Tür aufgerissen.
Okay, das lernt man dann irgendwann im Laufe des Jahres.
Das lernt man.
Dass man das nicht darf. Gibt es irgendwas aus dem Jahr, was du dann erlebt hast, wo du sagst, das ist eigentlich mit das herausragendste Ereignis im positiven oder negativen Sinne?
Ja, wenn Freunde mich fragen, wie war's denn? Da, es ist so
ähnlich hilfreiche Frage.
Ja,
ne?
es ist so schwer zu sagen, ja, mit einem Satz, das war so und so. Meine Antwort ist dann meistens, guck mal, ich habe 330 Seiten gebraucht, um zu Papier zu bringen, wie es war. Also das kann man mit einem Satz gar nicht sagen. Also überraschend, manche Dinge hat man vielleicht auch so erwartet, so klischeebehaftet, ach so, ist ein Frauengefängnis. Bei anderen Dingen sagt man, vielleicht hätte ich das gar nicht so erwartet. Der Zusammenhalt hat mich vielleicht überrascht.
Im positiven oder im negativen Sinne?
Im positiven Sinne. Also natürlich gab es wahnsinnig viel Drama. Ich glaube, das ist so, wenn so viele Frauen auf so engem Raum zusammenleben oder auch Männer. Und dann der Drogenkonsum, den fand ich erschreckend. Also es gab keine harten Drogen wie Crystal Meth oder Heroin. Dafür war das Gefängnis in West Virginia einfach viel zu abgelegen. Aber es gab eine Pillenausgabe. Und man muss sich das so vorstellen, man kommt da als Gefangene hin. Ich hatte so ein Gespräch auch. Und dann sitzt eine Psychologin vor einem und fragt einen, ob man denn jetzt depressiv ist, ob es einem schlecht geht. Und wenn die Antwort dann ist, ach, mir geht's so schlecht, ich bin so depressiv, also ich habe das Gefühl, dass einem das fast schon in den Mund gelegt wird, dann kriegt man halt sofort das Rezept für einen Riesenberg an Pillen. Meine Antwort war, naja, also mir geht's jetzt nicht super und ich möchte hier auch nicht sein, aber ich bin auch nicht depressiv und ich schaffe das schon. Aber ich war auch die Gefangene mit der niedrigsten Strafe. Und am Anfang dachte ich, ach ja, ich bin ja auch zu bemitleiden. Aber wenn man dann jemandem gegenüber sitzt, der sagt, ja, Steffi, ich habe 10 Jahre oder ich habe 20, 30, 40 oder lebenslänglich oder dreimal lebenslänglich. Und es ist nicht lebenslänglich wie in Deutschland, wo man nach 15 Jahren rauskommt, sondern es ist lebenslänglich. Der Sarg wird aus dem Gefängnis rausgetragen. Ändert man seine Sicht auf die Dinge ein bisschen.
Wer sitzt denn da?
Da sitzen alle. Also meine Freundinnen meinten am Telefon, sitzen da auch Mörderinnen? Und habe ich gesagt, ja, sehr viele sogar. Viele Mörderinnen, aber unterschiedliche Fälle. Also eine, die ihre Oma im Streit geschubst hat und die Oma ist ganz unglücklich gefallen und zu Tode gekommen. Andere, die eine Waffe genommen haben und Amok gelaufen sind und dabei dann eben viele Menschen umgekommen sind. Oder eine, die mit dem Kind überfordert war und das Kind ist dann aufgrund der Gewalteinwirkung gestorben. Also es gab aber auch welche, also es gab auch eine schwarze Witwe, die nachgewiesen ihren dritten Mann um die Ecke gebracht hat und die Behörden dann gesehen haben, oh, es gibt auch noch einen ersten und einen zweiten Mann und ach, die leben auch nicht mehr. Das gucken wir uns auch nochmal an. Also solche gab's auch.
Hast du Angst gehabt?
Ja, hatte ich Angst. Das war ein bisschen meine Sorge, bevor ich da hingegangen bin, ob ich wirklich sicher bin. Und als ich dann erstmal da war, habe ich mich nicht bedroht gefühlt. Ich hatte ich eine schwarze Zimmernachbarin sozusagen. Und dann habe ich sie mal gefragt, weil es in amerikanischen Gefängnissen ist es so, die Weißen verbringen Zeit miteinander, die Latinas sind eine eingeschworene Clique und die Schwarzen bleiben unter sich. Und dann natürlich auch noch alle, die mit Drogen zu tun haben, die kommen auch untereinander besser klar als jemand, der jetzt für eine White-Collar-Geschichte im Gefängnis war. Also Wirtschaftskriminalität beispielsweise. Und ich habe sie gefragt, warum mich diese schwarzen Frauen, die aus dem Ghetto kommen, warum die mich eigentlich in Ruhe lassen, weil das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, dass ich da wirklich was zu befürchten habe. Und dann meinte sie, Steffi, die sehen, dass du aus einer ganz anderen Welt kommst. Sie können überhaupt nicht mit dir mithalten. Und wenn sie mit dir ein Gespräch führen würden, wüssten sie, da würden sie den Kürzeren ziehen, außer sie lenken das Thema Richtung Ghetto und Drogen. Da kannst du dann wiederum nicht mithalten, aber die fühlen sich dir unterlegen. Und solange du denen nicht doof kommst, also irgendwie respektlos bist oder aufmuckst, würden die dich immer in Ruhe lassen. Und so war es tatsächlich auch. Also die haben mich in Ruhe gelassen und ich sie auch. Und wenn man wirklich mal ein Wort gewechselt hat, dann war es erstaunlich freundlich. Also sogar dahingehend, dass eine Gefangene, die hatte 40 Jahre auf dem Buckel, die hatte auch dann vor meinen Augen, hatte sie jemanden verprügelt. Als ich in der Küche gearbeitet habe, war sie diejenige, die immer am lautesten geschrien hat, sie will noch mehr Essen haben. Sie war mir wirklich hochgradig unsympathisch und ich habe versucht, da immer einigermaßen freundlich zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass diese Frau mich sieht und irgendwann kam sie mal an, hey, Green Eye, und dann hat sie mich irgendwas gefragt und da wusste ich, ja, ich habe grüne Augen, sie hat mich sehr wohl gesehen.
Am 23. Mai 2008 bist du am Flughafen in Chicago festgenommen worden.
Richtig.
Warst du auf der Flucht?
Nein, das ist auch das, was mich am Anfang am meisten beschäftigt hat. Man wird verhaftet und dann regelrecht vorgeführt. Also ich bin noch nie so vorgeführt worden wie an dem Tag. man kriegt die Handschellen angelegt und ich habe noch gesagt, das tut jetzt wirklich überhaupt nicht Not. Also ich war erstens überrascht, dass ich verhaftet wurde. Zweitens, dass ich dann in Handschellen gelegt wurde. Das kennt man ja nur aus den Serien und den Filmen. Ich habe dann versucht zu sagen, das tut nicht Not. Aber wie gesagt, da gab es keinen Weg drumherum. Und dann wird man durch die ganze Abflughalle des Chicagoer Flughafens geführt.
Schön
mit Handschellen
vorgeführt.
Auf dem Rücken. Es war mir so peinlich.
Was hast du getan?
Was habe ich getan? Ich habe für ein Hamburger Außenhandelsunternehmen gearbeitet und bin dann in die USA versetzt worden. Also ich habe immer gesagt, ich möchte auch gerne mal im Ausland arbeiten. Und die Firma war der Meinung, dass man eine Frau, also ich war die erste Frau im Unternehmen, gut in die USA schicken kann. Und ja, ich bin dann da angekommen und in Amerika.
Ihr macht in Honig.
Wir machen in Honig, genau. Ich war Honigspezialistin.
Und hast dich um Vertrieb gekümmert?
Und habe mich um den Vertrieb gekümmert. In den USA war es aber Vertrieb und Einkauf. Also es war so ein bisschen in einer Position. Ja, und dann komme ich in den USA an. Und in den USA funktioniert der Honigmarkt ganz, ganz anders. Vor meiner Zeit sind irgendwann einmal Gesetze erlassen worden. Es ist so ein bisschen wie das, was Trump demnächst fordern wird. America first. Und Strafzölle auf importierte Artikel. Das heißt, es gab Strafzölle auf chinesischen Honig. Und normalerweise verhängt man einen Strafzoll, der so ausgerechnet ist, dass er Sinn macht. In dem Fall waren es, als ich angekommen bin, ich glaube 183% auf den Import. Später waren es über 200%. Also das Ziel war nicht, die Chinesen zu bestrafen und sagen, hier, es gibt ein Ungleichgewicht. Ihr könnt in China billiger Honig produzieren als wir in den USA. Das sind ungefähr 30%, die ihr das billiger könnt. Das packen wir jetzt oben drauf. Nein, sie wollten dieses Produkt tot machen. Sie wollten sicher gehen, dass die Chinesen keinen Honig mehr in die USA liefern, um eben die eigenen Imker zu schützen. Und dazu muss man wissen, dass es in Washington eine ziemlich starke oder eine ziemlich große Lobby gibt, die eben dafür gesorgt hat, dass diese Gesetze in Kraft treten. Ja, und dann kam ich an und wenn ich das jetzt mal so rückwirkend betrachte, die Chinesen haben dann gesagt, Amerika, das lassen wir uns nicht gefallen, dann finden wir halt andere Mittel und Wege und wir liefern trotzdem bei euch. Sie haben die Ware in ein Nachbarland geschickt und haben dafür wahrscheinlich auch einen anderen Zollcode benutzt als Honig, damit man es eben nicht mehr nachvollziehen kann. Also, und dann ist die Ware, dann sind die Papiere einfach getauscht worden. Auf einmal stand dann auf den Papieren eben Product of Thailand und dann ist es in die USA geschickt worden.
Dann aber wieder als Honig.
Und dann wieder als Honig,
okay.
Genau.
Das genau. Heißt, im Klartext ist sozusagen der Vorwurf, dass es den USA Zolleinnahmen verweigert, weil man sozusagen Ware aus China ins Land spült, auf das man sonst irgendwie horrende Zölle zahlen
ja,
müsste.
Ja, genau. Aber dann hätte auch kein Warenverkehr stattgefunden, weil damit hätte man auch nichts verkaufen können, ne? mit so einem hohen Zollsatz.
Wie viel davon, das war dir aber damals bewusst, dass das der Mechanismus war?
Also auf meinem Schreibtisch ist dann sozusagen der Dokumentensatz gelandet und die Ermittler haben mich immer gefragt, woran sieht man denn jetzt, dass da irgendwas nicht stimmt? Und ich habe gesagt, man sieht daran nichts. Also an den Papieren konnte man das nicht sehen. Aber als Honighändlerin, die in Europa gearbeitet hat, weiß ich natürlich, welche Ursprünge auf der Welt gehandelt werden. Und die ganzen asiatischen Ursprünge waren nicht dabei. Also natürlich gibt es Honig aus Vietnam.
Aber nicht in den Mengen zum Beispiel.
Den gibt es auch in einer gewissen Menge, aber der ist dann tropisch dunkel. Und das, was aus China kam, war auf einmal ganz hell. Und das passt dann einfach nicht zusammen.
Ja. Aber das heißt, du wusstest, dass das nicht sauber war.
Genau, das wusste ich. Mir war dann schon klar, dass das so nicht richtig ist. Die Kollegen, die dort vor Ort gearbeitet haben, die hatten das Ganze ja sozusagen groß gemacht. Die haben sich dann andauernd auf die Schulter geklopft, dass sie die Tollsten und die Geilsten sind. Und
das heißt, es gab kein Bewusstsein dafür, dass das irgendwann mal auffliegen würde. Das war so ein bisschen,
ach, nein,
wir machen das
nicht.
So und eigentlich geht das geht so unterm Radar immer so weiter und davon gehen wir aus, dass es funktioniert.
Es gab kein Unrechtsempfinden und die Erklärung war immer, wieso, es macht der ganze Markt so.
Hast du das irgendwann mal zurückgemeldet? Also die Hamburger Firma, das kann man online nachlesen, ist Alfred L. Wolf, um die es geht. Hast du das irgendwann mal an deine Hamburger Mutterfirma zurückgemeldet?
Ich habe mit dem Firmeninhaber, also wir waren alle relativ eng, wir sind auch alle altersmäßig nicht so weit auseinander. Ich habe das Gespräch mit dem Juniorchef gesucht und mein Kollege, mit dem ich ja dann in Chicago angefangen hatte, der auch. Und es ist uns auch zugestanden worden. Also erst wurden wir angeguckt, aha, die Neuen wollen alles anders machen. Und dann hat er, glaube ich, drüber nachgedacht und hat uns auch zugestanden, dass wir Geschäft streichen, ja.
Aber nicht substanziell sagen, aber wir beheben nicht das jetzt und stellen das auf saubere Füße.
Dann hätte man wahrscheinlich fast die ganze Firma, also zumindest das US-Geschäft, dicht machen müssen, weil das war eben das Geschäft, was man gemacht hat.
Das heißt, du bist eigentlich auch davon ausgegangen, du verstehst das, es mag mir vielleicht auch nicht gefallen, aber du hast nicht Angst gehabt, dass irgendwann euch sozusagen die Behörden auf die Schliche kommen würden. Das war dann eine Überraschung.
Nein, ich habe nicht gedacht, dass uns das um die Ohren fliegt und ich habe auch nicht gedacht, dass mein Kollege und ich dann in die Schusslinie geraten, weil wir waren nicht diejenigen, die sich das ausgedacht haben und wir sind auch nicht diejenigen, die finanziell davon profitiert haben. Das war im Übrigen auch die Formulierung des Staatsanwaltes. Ihr habt euch das weder ausgedacht, noch habt ihr davon profitiert, aber
ihr seid halt greifbar.
Ja, genau. Ihr seid halt gerade da und die anderen nicht.
Bist du davon ausgegangen, dass das diese insgesamt 5,5 Jahre dauern würde?
Nein, auch nach 2 Jahren habe ich nicht gedacht, dass es 5,5 Jahre dauert. Also ich habe mich am Anfang von Verlängerung zu Verlängerung gehandelt. Also im amerikanischen Justizwesen ist es so, man wird verhaftet, man kommt in U-Haft, man sitzt da und man ist so geschockt, dass man wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, alles tun würde. Dann kommen die Behörden und halten einem sozusagen die Pistole an den Kopf. Arbeitest du mit uns zusammen, dann wird es für dich nicht so schlimm.
Da muss man vielleicht fairerweise sagen, in den USA, das war jetzt ein sprachliches Bild.
Das war ein sprachliches, ja, das war's. Ja, und dann entscheidet man sich, mit denen zusammenzuarbeiten, obwohl man ja eigentlich seinem Arbeitgeber gegenüber loyal ist und die Behörden sind einem höchst suspekt und sie haben einen auch gerade so schlecht behandelt mit Verhaftung und in U-Haft gesteckt, dass man eigentlich mit denen überhaupt nicht zusammenarbeiten will. Aber man hat keine Wahl. Also der Anwalt, den ich dann hatte, der hat auch gesagt, Steffi, überleg dir, wer kann in dieser Situation etwas für dich tun? Deine Firma? Nein, nur die amerikanischen Behörden. Also musst du mit denen zusammenarbeiten. Und dann habe ich gefragt, ob mein Kollege das auch tut. Und meinte er, ja, der hat schon unterschrieben. Und habe ich gesagt, ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Dann arbeite ich mit den Behörden.
Was heißt das
zusammen denn?
Du sagst umfänglich aus oder?
Genau, also man wird dann eingeladen in den Agententurm, der ist dann außerhalb von Chicago. Und da sitzen einem dann die Ermittler gegenüber. Also ich sage immer Agenten, weil es auf Englisch Agents. Halt Agents heißt, die Ermittler. Da sitzen dann die Ermittler und die fangen an, einem Fragen zu stellen und Licht ins Dunkle zu bringen. Ja, und am Anfang bestanden diese Sessions eigentlich immer nur daraus, dass ich die ganzen Namen der deutschen Kollegen und asiatischen Lieferanten buchstabieren musste, weil die einfach überhaupt gar keine Ahnung hatten.
Du hast eine Zeit lang mit Fußfessel erleben müssen.
Ja, richtig.
Wie lang?
Also ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden, also aus der U-Haft, weil ich eben eine Kaution gestellt habe, die den Richter überzeugt hat.
Das war da, wo Kurt gesagt hat, unsere Wohnung, oder Susan und Kurt gesagt haben, unsere Wohnung stellen wir da als Kaution zur Verfügung.
Das war die Wohnung und das war Bargeld von meinem Vater und meinem damaligen Freund. Und die Behörden haben immer gesagt, ach, die Wohnung interessiert Stefanie Gieselbach bestimmt überhaupt nicht. Nein, es war andersrum. Das Geld hat mich nicht interessiert, aber die Großzügigkeit meiner amerikanischen Freunde. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, abzuhauen und zu riskieren, dass die ihre Wohnung verlieren.
Am 1. September 2010, also 2 Jahre etwa, nachdem du gefangen genommen worden bist oder zum ersten Mal abgeführt worden bist am Chicagoer Flughafen, gab es eine Anklageschrift. Und so ironisch das da manchmal spielt, das war dein 32. Geburtstag. Was genau stand da drin in der Anklageschrift dann? Du hast ja mit den Behörden zusammengearbeitet, hast du vorhin erzählt.
Genau, also mein Kollege und ich sind angeklagt worden, die USA um Strafzölle betrogen zu haben.
Sag mal eine Höhe.
Was stand da drin? Ich glaube 80, also für die ganze Firma inklusive der Angestellten vorläufig 80 Millionen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und davon war ich irgendwie 18 Monate für die Firma tätig. Man bekommt dann ja nochmal einen Deal vorgelegt, einen Deal mit dem Staatsanwalt, wo er schreibt, was genau er einem jetzt denn nun wirklich vorwirft und wie er das zu bestrafen gedenkt, beziehungsweise was sein Vorschlag ist, wie ich dann bestraft werde.
Das ist das klassische Plea Bargain, dass die sagen, hier, das, dafür klagen wir dich an, das gibt dir und die Strafe und dann lassen wir den Rest auch unter den Tisch fallen,
genau,
sozusagen.
Genau.
Was war der Vorschlag?
Der Vorschlag, ich glaube, es fing an mit unglaublichen 30 Millionen. Da bin ich aber erstmal gar nicht drüber gestolpert. Mein Anwalt begrüßte mich mit den Worten: Steff, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber du hast die Chance auf Bewährung oder Bewährung zu bekommen und dann geht's für dich einfach mit dem nächsten Flieger nach Hause. Dann schob er hinterher, der Staatsanwalt hat deine Strafe mit 5 Jahren gedeckelt. Also es ist sicher, dass du nicht über 5 Jahre bekommen wirst und er wird nur 3 fordern. Und da bin ich total ausgerastet, weil ob 3 oder 5, also das fand ich beides so absurd, da konnte ich mich gar nicht wieder einkriegen.
Hast du das beeinflussen können, was dann passiert ist?
Ja, ich konnte 2 Sachen noch beeinflussen. Also erstens haben wir diese 30 Millionen noch auf 17 runtergeschraubt. Wenn jetzt meine anderen Kollegen, die sozusagen flüchtig sind, auch noch verurteilt werden, dann würde man das gesamtschuldnerisch schulden. Aber dadurch, dass ja sozusagen dann nur ich und mein anderer Kollege verurteilt sind, ja, also ich schulde halt angeblich diese 17 Millionen. Also momentan.
Immer noch.
Momentan alleine, immer noch, ja, ja.
Werden die eingetrieben eigentlich in irgendeiner
Nein.
Art und Weise? Okay.
Nein, also mein Anwalt meinte mal, Steff, das Beste, was dir passieren konnte, ist, dass du deutsche Staatsbürgerin bist. Erstens, wenn du hier fertig bist, dann geht's im nächsten Flieger nach Hause und du wirst nie wieder was von den amerikanischen Behörden hören. Und ich habe mich am Anfang auch geweigert. Ich wollte mich weder schuldig bekennen, noch wollte ich 17 Millionen unterschreiben. Und da hat er gesagt, doch, genau das wirst du unterschreiben. Denn es wäre viel schlimmer, wenn da 100.000 stehen. 100.000, da würde man von dir erwarten, dass du die ja mit einem Job abbezahlen kannst. 17 Millionen sind so lächerlich. Niemand wird von dir verlangen, dass du die in irgendeiner Form abbezahlen musst. Und deswegen wirst du genau das unterschreiben. Und er hat auch recht behalten.
Das heißt, du hast unterschrieben 17 Millionen.
17 Millionen, schuldig. Genau.
Und war da schon klar, wie groß die Strafe sein würde? Nee, das ist dann sozusagen,
Nein,
die ist dann
also,
nur gedeckelt.
Genau, also das ist dann so, man bekennt sich schuldig und man überlässt es dann der Richterin zu entscheiden, welches Strafmaß festgelegt wird. Der Staatsanwalt sagt, ich möchte die für 3 Jahre im Gefängnis sehen. Und mein Anwalt sagt, also sie hat hier schon eine Fußfessel getragen und sie hat hier schon 4,5 Jahre sozusagen in den USA verbracht, um die Behörden zu unterstützen. Jetzt ist es auch mal gut. In U-Haft saß sie ja auch schon, das zählt ja auch als Tage, die man im Gefängnis verbracht hat.
Das waren knapp 3 Wochen, ne?
Genau. Und das heißt dann time served, also dass man sozusagen seine Strafe abgesessen hat. Ja, und dann muss man darauf hoffen, dass die Richterin dem eigenen Anwalt folgt und sagt, das machen wir genau so. Sie könnte rein theoretisch auch sagen, nee, das fand ich jetzt so schlimm, was die gemacht hat. Dafür gibt es nicht nur 3 Jahre. Ich bleibe mal ganz kurz unter diesen gedeckelten 5.
Um das nochmal ganz klar herauszuheben, das sind der Plea-Bargain. Das hast du unterschrieben im April 2012. Das sind mehr als 4 Jahre, nachdem du festgenommen worden bist. 4 Jahre, bis überhaupt klar war, es kann jetzt zu einer Verhandlung und irgendwann zu einem Urteil kommen.
Ja, genau.
Wie überlebst du diese Zeit? Also jetzt wirklich im Sinn von, was hast du getan? Wie hast du dir die Zeit vertrieben? Wie hast du eine Perspektive aufrechterhalten?
Also am Anfang, die ersten 4 Monate, als ich auf Hausarrest war, habe ich mich von Tag zu Tag gehangelt. Und da ging es mir auch wirklich schlecht. Habe mich dann aber an diese Situation irgendwie gewöhnt. Also es kommt einem auch zugute, dass man deutsch ist, also diszipliniert und organisiert und strukturiert, weil du musst dich jeden Montag bei deiner Betreuerin melden und sagen, was du die Woche über planst, also im Rahmen dessen, was sie dir erlauben. Und das ist mir jetzt nicht schwer gefallen, jeden Montag da anzurufen, alles einzuhalten, was die von mir verlangen. Das fällt natürlich jemandem, der Drogen konsumiert und kein geregeltes Leben hat, wahnsinnig schwer. Also das ist mir tatsächlich nicht schwer gefallen. Als die Fußfessel dann abkam, habe ich mir einen Job gesucht in einem bayerischen Restaurant. Dort bin ich früher immer Schnitzel essen gegangen und der Chef hat immer so im Spaß gesagt, wenn du mal einen Job brauchst, dann melde dich mal bei mir. Und ich habe ein bisschen gebraucht und irgendwann stand ich bei ihm in der Tür und dann meinte er, ja, du hast den Job. Und dann habe ich sofort beim Oktoberfest angefangen. Ja,
sehr
und
toll.
Zu dem Job habe ich mir dann noch einen weiteren gesucht. Ich bin dann zu meinem Anwalt gegangen und habe gesagt, also irgendwie brauche ich mehr zu tun und ich möchte gerne was Sinnvolles machen. Und er hatte Verbindung zu einer Organisation, Shelter and Hope, die sich um psychisch kranke Menschen kümmert, die das amerikanische Gesundheitssystem in der Form eben nicht versorgt. Und da habe ich dann sozusagen als Volunteer angefangen. Und innerhalb kürzester Zeit standen die bei mir auf der Matte und meinten, wir wollen dich gerne einstellen. Und da dann habe ich bei denen angefangen.
Hat das irgendwann mal zu einer Perspektivlosigkeit geführt? Also du wusstest ja, irgendwann kann auch das dicke Ende kommen.
Nein, hat es nicht. Also man ist dann irgendwie in so einem Hamsterrad und man funktioniert. Man hangelt sich von Verlängerung zu Verlängerung. Also die amerikanischen Behörden kommen alle 3-4 Monate an und bitten darum, dass die Frist verlängert wird. Also die Frist, in der sie weiter ermitteln können. Und ich habe dann am Anfang mal zu meinem Anwalt gesagt, was ist, wenn ich dem einfach nicht mehr zustimme? Und hat er gesagt, Steffi, das ist keine Option. Ne? Okay. Weil dann wirst du angeklagt, dann laden sie wer weiß was bei dir ab. Und das ist wirklich keine Option. Also sagt man jedes Mal, ja, ich stimme zu. Und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass nichts passiert. Ja, und dann gehen 2 Jahre ins Land. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, möchte ich hier sitzen und mich bemitleiden? Und möchte ich hier jeden Tag sitzen und daran denken, wann ich endlich nach Hause fliegen darf? Oder muss ich mich einfach auf das konzentrieren, was ich gerade habe? Und das ist nun mal das Leben in Chicago. Und versuchen, das irgendwie positiv anzugehen. Ja, und da habe ich mich dann für die amerikanische Variante entschieden, positiv zu denken und das Beste draus zu machen. Und ich glaube, das ist mir auch wirklich gut gelungen. Also gerade auch mit dem Job bei Shelter and Hope.
Hat das dein Selbstverständnis oder dein Rollenverständnis von dir selbst nochmal verändert? Also vorher warst du, keine Ahnung, da geht man als junge Vertriebsleiterin in die USA. Mhm. Und dann bist du auf einmal froh, dass du einen Job im sozialen Sektor hast und eigentlich bist du eine Verbrecherin, eine Wirtschaftskriminelle.
Ja, das eine ist, wie mich Amerika sieht und das andere ist, wie mich meine Freunde und meine Familie sehen und wie ich mich selber sehe oder auch meine amerikanischen Freunde. Da packt mir keiner ein Schild Wirtschaftskriminelle auf die Stirn. Also ich habe immer versucht, mir von den Amerikanern nicht alles einreden zu lassen. Du hattest mich eingangs befragt, ob ich auf der Flucht war. Nein, ich war nicht auf der Flucht, auch wenn das vor Gericht so vom Staatsanwalt vorgetragen wurde. Ich bin abgereist nach Deutschland und ich habe vorher eine Abschiedsparty gegeben. Ich habe alle meine Geschäftskontakte informiert, dass ich abreise. Ich habe noch jemanden eingearbeitet. Nein, ich war nicht auf der Flucht. Und dann steht man vor Gericht und da wird dann 5000 Mal erzählt, ja, die ist geflüchtet und er wollte auch flüchten und man steht da und man ist vollkommen hilflos. Also
Urteil war im Oktober 2012, gab es die Gerichtsverhandlung und dann kam welches Urteil?
Das Urteil war 1 Jahr und 1 Tag und jetzt muss man dazu wissen, der eine Tag bewirkt, dass man sich 15% wegen guter Führung abziehen kann. Also das hat die Richterin absichtlich gemacht.
Weil es mehr als ein Jahr ist. Und das heißt, wenn du dich gut führst, bist du irgendwann nach 9 oder 10 Monaten irgendwie draußen.
Genau, also abzüglich der 15% und den 3 Wochen U-Haft waren es dann auf den Tag genau, glaube ich, 300 Tage.
Du hast dann das Urteil bekommen, 1 Jahr, 1 Tag.
Ja.
Hast du heute noch Kontakt zu Menschen aus dem Gefängnis?
Hab ich.
Zu wem?
Ja, es gab eine andere deutsche Insassin und wir sind heute sehr, sehr gut befreundet. Wir sehen uns auch ab und zu. Wir wohnen in unterschiedlichen Städten, aber sie war schon auf Partys von mir. Ich habe sie schon besucht, wenn ich geschäftlich gerade unten auf der Ecke war.
Was hat sie gemacht?
Ging auch in Richtung Wirtschaftskriminalität.
Gibt es sonst Freundschaften, ist jetzt ein großes Wort für dieses Jahr und die Umstände, in denen du da warst, aber gibt es sowas wie Freundschaften oder gute Beziehungen aus dem Jahr darüber hinaus?
Ja, also ich hatte zum Ende hin noch einen intensiven Kontakt mit einer Insassin aus Weißrussland und wir sind auch online verbunden beziehungsweise übers Telefon. Dann gibt es noch meine letzte Zimmernachbarin, mit der habe ich noch Kontakt. Also wir schreiben uns sozusagen über das Insassinnenprogramm. Da bin ich angemeldet draußen jetzt und sie drin und da schreiben wir uns ab und zu hin und her. Und ich habe neulich versucht zu organisieren, dass ihre Familie mal zu Besuch kommt, weil sie seit, ich glaube, 8 Jahren in Hazleton ist und 7 Kinder hat und diese Kinder seit ihrer Verhaftung nie wieder gesehen hat.
Hat deine Beziehung diese insgesamt 5,5 Jahre überlebt?
Nein.
Weil?
Ja, ich glaube, am Ende war die Belastung vielleicht zu groß. Also mein Freund hat sehr, sehr lange zu mir gestanden und ist über 30 Mal in die USA geflogen gekommen. Das muss man ihm auch wirklich hoch anrechnen. Jeder Urlaubstag ist für mich sozusagen draufgegangen und finanziell war es auch eine Belastung, klar. Aber irgendwo ist, glaube ich, unsere Liebe einfach auf der Strecke geblieben. Das Hauptthema war natürlich immer meine Situation, meine Probleme. Und wir haben das nicht geschafft.
Du hast das Ganze jetzt in ein Buch gepackt, Meine abgeschminkten Jahre, erscheint in diesen Tagen im Piper Verlag.
Ja.
Hast du im Gefängnis Notizen führen können?
Ja, also es gab ja Computer, wo man Kontakte nach draußen haben konnte. Also man konnte 30 Kontakte auf eine Liste schreiben und die mussten sich dann sozusagen da im System anmelden. Man konnte keine Anhänge schicken und man konnte auch nicht im Internet surfen. Das war einfach so ein
Messenger-System, ja.
Genau, genau. Ja, und da hatte ich natürlich das Glück, auch wirklich diese 30 Kontakte nutzen zu können. Und als dann Schluss war und ich eben nicht andauernd mehr zu den Telefonen gerannt bin, um ihn zu erreichen, habe ich mich tatsächlich auf mich konzentriert und gedacht, okay, du wolltest die ganze Zeit deine Geschichte aufschreiben, jetzt hast du ja die Zeit sozusagen und gedrungen. Und dann habe ich angefangen, meine Geschichte zu schreiben, aber nur bis ans Gefängnis ran, denn man kann nicht im Gefängnis sitzen und über das Gefängnis schreiben, denn es gibt ein Kontrollcenter, was auch Google Translator kennt und auf einmal alle Fremdsprachen spricht. Und wenn ich dann auf Deutsch etwas schreibe, haben die natürlich innerhalb von Sekunden rausgefunden, was Inmate 22604424 da gerade geschrieben hat.
Du bist am 8. September 2013 entlassen worden. Bist dann noch, glaube ich, ein bisschen in Abschiebehaft gewesen. Also
ja.
Ein bisschen heißt bis zum 17. Oktober 2013.
Noch mal fünf Wochen.
Genau, nochmal 5 Wochen. Und bist dann nach Frankfurt eben zurückgekommen. Hast dir in Frankfurt diese kurze Auszeit noch genommen, bevor du dann zurück nach Hamburg geflogen bist, glaube ich.
Ja, ich hatte das Glück. Ich habe, wie gesagt, in all den Jahren Leute kennengelernt, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt und dass sie mich unterstützen. Und habe eben von einem ehrenwerten Hamburger Kaufmann diesen Rückflug spendiert bekommen. Ja, und bin dann nach Hamburg geflogen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie häufig ich in Chicago im Bett gelegen habe und mir genau diese Situation ausgemalt habe. Ich sitze im Flugzeug, ich gucke auf meine wunderschöne Stadt runter und ich lande und komme durch diese Tür am Flughafen und alle stehen da. Und als es dann soweit war, man absolviert das alles wie im Trance. Also erstens, man kommt da an und man hat gerade mal eine Tüte in der Hand, wo dann noch die letzten Habseligkeiten drin sind. Und ja, und dann geht man am Gepäckband vorbei auf diese Tür zu. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich falle ich nicht in Ohnmacht. Mir klappen die Füße weg und das...
Bist du in Ohnmacht gefallen?
Nein, nein, aber ich habe schon gemerkt, in dem Moment, wo ich aus der Tür rauskam und schon alle habe stehen sehen und die haben dann so ein Banner hochgehalten, Welcome, da habe ich schon gemerkt, oh Gott, jetzt geht das Geheule los. Also da kamen mir dann einfach nur noch die Tränen, ja.
Das ist jetzt über 3 Jahre nochmal her.
Genau.
Was machst du heute?
Was ich heute mache? Ja, ich habe... Die ersten Monate habe ich meine kleine Auszeit genommen, weil ich mich einfach mit allen treffen wollte, mit der Familie und Freunden und wieder an die Ostsee fahren. Ich liebe die Ostsee. Ja, dann habe ich einen Urlaub gemacht in Asien und dann habe ich mich um einen Job bemüht und habe sofort was gefunden. Und heute bin ich nicht mehr in der Lebensmittelbranche, sondern verkaufe Futtermittel.
Gibt es sowas wie nach all den Jahren, jetzt, das ist 5,5 Jahre dir passiert, jetzt hast du nochmal 3 Jahre Abstand. Gibt es sowas wie Lesson Learned? Also was nimmst du am ehesten für dich daraus mit?
Ja, also Lesson Learned ganz bestimmt, dass man genauer hingucken muss und nur weil etwas in der Firma schon seit Jahren so gemacht wird, muss es dadurch nicht richtig sein. Und nur weil der Chef sagt, das machen sie jetzt, man muss jetzt nicht zum Querulanten werden und alles anzweifeln. Aber ich habe viele Freunde, die meine Geschichte kennen und sagen, oh Steffi, also bei uns läuft ja das und das und das. Also meine Geschichte gibt immer den Denkanstoß dafür, was bei anderen Leuten auch in der Firma vielleicht nicht ganz richtig läuft. Und man weiß das auch, aber es wird halt schon seit Jahren so gemacht. Also das ist bestimmt ein Punkt. Und der andere Punkt ist, man kann sich hinsetzen und man kann sich mit Mitleid überschütten lassen und man kann darüber krank werden und auch psychisch krank werden. Und man kann, das klingt jetzt so einfach, man kann aber auch versuchen, das Leben anders zu betrachten, nämlich ich mache jetzt das Beste aus dieser Situation und ich glaube, da bin ich schon ein bisschen amerikanisch beeinflusst. Ich möchte mich einfach nicht als Opfer sehen und ich möchte auch keine Tonne Mitleid haben. Und was mir mal ganz wichtig war, auch wenn ich dann mit dem Staatsanwalt zu tun hatte, dass ich für mich das Gefühl hatte, mehr hätte ich jetzt nicht machen können und es ist jetzt einfach so, wie es ist. Auch das Urteil Gefängnis, das war dann so, Und ich habe es überstanden. Man kann alles schaffen mit der richtigen Einstellung.
Beeindruckende Geschichte und beeindruckender Umgang damit. Stefanie Gieselbach, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Ich bin Sven Präger. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.